Audio Now.
Woran glaubst du? Sonntagsfrühstück mit Humberg und Brandl.
Wir haben heute einen Gast, den wahrscheinlich nicht jeder kennt, den aber nach dieser Sendung jeder kennen wird und wissen wird, warum wir sie in Sack-Lasing eingeladen haben, weil sie etwas ganz Besonderes darstellt. Sie ist spannend. Warum?
Insa ist ein echter Wirbelwind, ein friesischer Wirbelwind. Insa war erst Mitte 20, als sie das Deutschlandgeschäft von Innocent aufgebaut hat. Du weißt schon, die mit den köstlichen Smoothies. Mit Anfang 30 war sie dann Deutschlandchefin von Kentucky Fried Chicken und damit die erste Frau an der Spitze der amerikanischen Fastfood-Kette weltweit. Innerhalb von 5 Jahren hat sie den Umsatz von KFC verdoppelt und mehr Filialen eröffnet als Kentucky Fried Chicken in den 40 Jahren zuvor.
Magst du eigentlich die Hähnchen von Kentucky Fried Chicken?
Ich wollte gerade sagen, ich selber mag gar kein Fast Food. Insofern sollten wir auch mit Insa diskutieren, inwieweit das als Erfolg zu werten ist.
Aber spannend ist ja, dass dann ein jäher Bruch in der Karriere einsetzt. Sie ist vom Pferd gefallen.
Und hat sich dabei beide Arme gebrochen.
Und ja, damit begann ein offensichtlicher Nachdenkprozess. Und der Nachdenkprozess hat dazu geführt, dass sie heute etwas völlig anderes macht.
Sie hatte ein Unternehmen gegründet, zusammen mit ihrem Bruder und einer sehr guten Freundin. Das Unternehmen heißt The Next We, ein Startup in Berlin, das digitales Coaching anbietet.
Digitales Coaching, wofür? Darüber wollen wir sie befragen. Sie redet viel vom Wandel, von Transformation der Unternehmen, darüber, dass eine neue Führungskultur herrschen muss in den deutschen Unternehmen. Und das interessiert mich. Welche Unternehmenskultur soll es sein? Welche Werte sollen da vertreten werden? Sollen überhaupt Werte vertreten werden? Oder besteht der Wert von Unternehmen nur in der Gewinnmaximierung und in der Rendite?
Insa sagt, wir brauchen bessere Chefs, sonst geht es bergab mit den deutschen Unternehmen. Noch Fragen?
Insa Glasing, die Unternehmerin mit einem Unternehmen, das einen wunderbaren Namen hat, ich bin ganz neidisch. Es heißt The Next We. Und The Next We, wenn ich die Homepage lese, begleitet die Transformation von Unternehmen, den Wandel. Und meine Frage war beim Lesen, welchen Wandel eigentlich? Wo soll der Wandel hingehen? Spielen denn bei den Überlegungen, es passiert Wandel, Werte eine Rolle?
Absolut. Also wir werden zum Beispiel häufig gerufen, um neue Führungswerte oder neue Unternehmenswerte insgesamt zum Leben zu erwecken. Also angenommen, also als Beispiel, wir haben für ein mittelständisches Unternehmen den Führungswert Servant Leadership zum Leben gebracht. Das waren hauptsächlich Ingenieure, die erstmal gedacht haben, dienen ist für Weicheier. Das ist also in so einer Kultur ganz, ganz schwierig, Begeisterung für Servant Leadership zu erwecken.
Wirecard hat Insolvenz angemeldet. Jetzt nehmen wir mal an, der Insolvenzberater ruft Insa Glasing an und sagt, wunderbares Unternehmen, The Next We. Wir müssen diese Firma Wirecard irgendwo wieder an Land führen, auf festen Boden. Was würden Sie machen?
Also wir legen gar nicht los, bevor wir nicht wissen, was ist das Ziel? Was soll am Ende der 12 Wochen wirklich anders sein? Angenommen, die Unternehmung würde jetzt sagen, wir brauchen eine Kultur von Transparenz und Accountability. Könnte ein Thema sein in dem Kontext. Wir fangen an mit den Führungskräften. Dann würden wir sagen, okay, und wenn diese Führungskräfte jetzt Accountability und Transparenz leben würden am Ende der 12 Wochen unseres Programms, wie würde sich das manifestieren? In welchem Verhalten konkret? Also zum Beispiel geht es darum, um Whistleblowing einzuführen, also wirklich zu sagen, ich habe hier was gesehen, was nicht okay ist. Geht es darum, um Nein zu sagen, wirklich mit Rückgrat auch für die eigene Meinung einzustehen? Das würden wir mit denen definieren und wir würden auch ganz klar definieren, wenn dieses Verhalten dann an den Tag gelegt wird, woran kann man das messen? Was wäre dann anders?
Sie propagieren ja für Ihr Unternehmen die systematische Art, neue Ergebnisse zu erzielen. Das berühmteste Ergebnis, das mir beim Nachdenken über Wirtschaft einfällt, ist Josef Ackermann als Chef der Deutschen Bank im Jahr 2006. sagt, die Rendite muss bei 25% liegen. Das ist unser Ziel. Jetzt käme der Josef Ackermann, weiß Gott, was er heute macht, bei der Zürcher Versicherung muss er gehen, weil sich sein Finanzvorstand umgebracht hat unter dem Druck, dem Leistungsdruck. Er käme zu Ihnen und würde sagen, helfen Sie mir, 25% Rendite umzusetzen.
Ja, 25% Rendite in 12 Wochen sind natürlich überhaupt nicht erreichbar.
Also, da geht doch einiges.
Das wäre so darum, ein klarer darum, Fall darum, für einen Nein,
darum
oder?
Geht's, also, darum geht es mir nicht, ob es in 12 Wochen zu erreichen ist. Aber ob Sie einen solchen Wandlungsprozess, wo jemand sagt, Rendite über alles, ob Sie auch einen solchen Wandlungsprozess begleiten würden?
Das kommt komplett drauf an. Also man muss wirklich gucken, was ist denn eigentlich erforderlich, um einen Quantensprung zu machen. Also grundsätzlich sind wir absolut zu haben für Projekte, wo es geht, etwas Großes, Neues zu schaffen, eben nicht +3%, sondern durchaus ein Durchbruch wie +25%. So, dann muss man aber natürlich in dem Unternehmenskontext gucken, was genau müsste dafür denn jetzt passieren? So, wenn es nur erreichbar ist, indem man über Leichen geht, dann ist das kein Projekt für uns. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel das Geschäftsmodell komplett neu zu erfinden, weil man sagt, das alte Geschäftsmodell gibt eben so eine Renditensteigerung und solche Margen auch gar nicht her, dann sind wir absolut dabei zu sagen, okay, lasst uns das neu denken und gucken, was stattdessen möglich ist und in welcher Nische, in welchem Ansatz kann man solche Margen tatsächlich einfahren.
Jetzt meldet sich in mir der Kritiker von einer bestimmten Form von Kapitalismus. Kann ich denn wirklich sagen, 25% Rendite kann ein vernünftiges Ziel sein? Ich bin der Meinung, 25% Rendite kann ich mit einigermaßen vertretbaren Mitteln nicht erreichen.
Das mag im Bankensektor tatsächlich so sein, aber natürlich gibt es digitale Geschäftsmodelle, wo das möglich ist.
Ist digital per se gut?
Nein. Es kommt darauf an. Also digital ist ja am Ende ein Werkzeug. Mhm. Und es kommt komplett darauf an, wofür ich es einsetze.
Mhm. Helmut Schmidt, damals Kanzler der SPD, vertrat Werte wie Fleiß, Disziplin, vielleicht auch Transparenz, würde er heute sagen. Und dann kam der damals junge, aufmüpfige Oskar Lafontaine und sagte, ganz böse, mit diesen Tugenden, Sekundärtugenden nenne ich sie, kann man auch ein KZ betreiben. Es war ein böser Satz. Er wollte damit sagen, es gibt Fertigkeiten, die darf ich nicht loslösen von dem, was ich damit bewirke.
Absolut.
Ist das so?
Ja, also ich denke, es ist immer die Frage, wofür man eigene Tugend einsetzt. Also die Tugend an sich ist ja nur das Wie. Entscheidend ist aber auch das Was. Und es ist die Kombi aus dem Was, wofür, also wofür und wozu gehe ich voran? Und dann das Wie gestalte ich den Weg dahin? Und aus meiner Sicht ist es immer die Kombination aus beiden, die am Ende bestimmt, ob eine Sache vertretenswert ist oder nicht.
Jetzt sind wir galoppiert.
Ich übernehme die Zügel. Wir gehen zurück in Trab, Insa. Und ich möchte dich bitten, die nächsten Aussagen möglichst intuitiv in einem Satz zu beantworten oder zu vervollständigen. Okay? Am liebsten frühstücke ich.
Am liebsten frühstücke ich Haferflocken mit Chiasamen.
Dinge, für die ich dankbar bin.
Dafür, dass ich die Musik so früh kennengelernt habe und so lieben gelernt habe, vor allem das Werk von Bach. Und dann einfach für den Hunger nach Lernen und Weiterentwicklung.
Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass?
Dass man alles lernen kann im Leben, dass man andere Menschen achtet und wertschätzt. Und dass die Welt wahnsinnig groß ist und man sie mit Neugierde entdecken kann.
Meine größten Stärken sind?
Mein Durst nach Weiterentwicklung und meine Empathie.
In Bestform bin ich, wenn?
Ich mit inspirierenden Menschen zusammen bin.
Ein Wert, der mich treibt?
Liebe.
Was mir auch in Krisenzeiten Halt gibt?
Die Menschen, die ich liebe und die mich lieben.
Besonders glücklich bin ich, wenn?
Ich am Wasser bin.
In 10 Jahren werde ich
Wandel in der Welt bewirken.
Das interessiert mich jetzt. Wie schaut der Wandel aus, den Sie in 10 Jahren bewirkt haben? Ich meine, wir reden ja ungeheuer viel, alle Gewerkschaftskongresse, alle Arbeitgeberkongresse reden von der Zukunft der Arbeit, von der digitalisierten Welt. Mein Gott, wenn das autonome Fahren kommt, dann gibt es keine Taxifahrer mehr, dann gibt es keine Omnibusfahrer mehr, dann gibt es keine Gabelstaplerfahrer mehr. Die digitale Welt wird die Bürowelt verändern. Es wird viel weniger Assistenz- und Sekretariatsjobs geben. Ist das für Sie die beglückende Zukunft der Arbeit?
Ich glaube, die Zukunft der Arbeit gestalten wir selber. Und was noch nie funktioniert hat, ist, die Zukunft mit Angst zu gestalten. Also ich glaube, es hilft nicht, wenn man sagt, wir müssen uns wegentwickeln von, sondern es ist immer, man macht immer ein größeres Spielfeld für Visionen auf, wenn man sagt, wir entwickeln uns hinzu. Und was sind denn sinnstiftende Berufe, die wir stattdessen brauchen, eigentlich jetzt schon brauchen und wo wir dann genug Menschen haben, um diese zu füllen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass eben viel, viel im sozialen Sektor, wo es eben heute um freiwilliges Engagement gibt, dass dort ganz neue Berufssparten eben offen werden, sei es in der Altenpflege oder einfach in der Seniorenbetreuung. Also nicht nur irgendwie satt und trocken, sondern wirklich im geistigen Austausch zum Beispiel. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Berufsfelder, die im Moment nur im Freiwilligen, im Volontariat möglich sind, die man absolut ausbauen kann und wo viele Menschen Freude dran hätten.
Das heißt, die Welt in 10 Jahren, von der Sie reden und auch der Sie sich freuen und die Sie mitgestalten wollen, ist eine sozialere Welt als heute?
Es ist definitiv eine nachhaltigere Welt, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben heute, und es ist so spannend, weil diese Brüche des heutigen Modells werden jetzt so sichtbar durch Covid. Wir haben eine Welt der absoluten Gewinnmaximierung. Es ist alles darauf ausgelegt. Und ich glaube, dieses Modell kommt ganz krass an seine Grenzen gerade. Und mein Anliegen wäre eben, eine nachhaltigere Welt mitzugestalten, in der Menschen ihren Platz finden. Und das mag dann auch soziale Ausprägungen haben. Aber entscheidend ist, dass das, was wir dort tun, eben auch wirklich nachhaltig ist. Und das meine ich nicht ausschließlich im Sinne von nachhaltig mit der Umwelt, da wird es ja häufig verortet, sondern einfach nachhaltig überhaupt auch als Geschäftsmodell. Ich meine, auch wenn wir uns angucken, wie wir arbeiten, und das finde ich so toll, dass Covid im Prinzip diesen kollektiven Kontrollverlust erzwungen hat, ja, wir sind ausgebucht bis an den Anschlag. In der Arbeitswelt. Also ja. Wenn wir gucken, wie Konzerne, aber auch Startups, auch Mittelständler, man versucht alles zu maximieren inklusive des Terminkalenders. Und es ist überhaupt nicht nachhaltig.
Und trägt die Digitalisierung nicht gerade dazu bei? Also ich selbst habe den Eindruck, in den letzten Wochen, sonst gebe ich Trainings, Workshops in Präsenzformaten, plötzlich alles digital. Und statt 3 Veranstaltungen in der Woche habe ich jetzt plötzlich 3 am Tag. Und ich habe das Gefühl, dass diese Verdichtung wahnsinnig auslaugend ist. Nicht nur für mich, sondern für viele Menschen gerade.
Ja, es gibt tatsächlich Unternehmen auch, die auch jetzt ihre Mitarbeiter Schlag auf Schlag auf Schlag den ganzen Tag durchtakten. Das ist ein wundervolles Wort. Aber das muss nicht so sein und das ist auch nicht überall so. Und ich glaube, die Quantität ist das Entscheidende und da eben auch die eigene Autonomie darüber zu entscheiden, wie viel ich mir da reinpacke. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, Kerstin, dass wir für jeden digitalen Vortrag, den wir halten, ja nicht mehr anreisen müssen. Also das spart uns im Zweifel einen ganzen Tag hin und zurück.
Das nimmt mir die Erholungszeiten. Vorher habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass in der Bahn, im Flugzeug, da schlafe ich, da höre ich Musik, da komme ich runter. Und genau diese Zeiten fehlen mir jetzt, weil es durch das fehlende Reisen zu einer Verdichtung im Tag und in der Woche selbst kommt.
Reden wir nicht ein bisschen von Luxusproblemen?
Klar.
Das sind Luxusprobleme von Leuten, die in der Lage sind, Vorträge zu halten, die sozusagen zu einer gewissen Elite gehören. Der normale Arbeitnehmer hat in den letzten 100 Jahren in einer Fabrik gearbeitet und fühlt sich jetzt von der digitalisierten Welt eher bedroht. In der Fabrik war er geschützt. Das stehen alle gegebenenfalls am Fließband. Es gibt eine Einheit von Raum und Zeit, in der sich alle betätigen. Künftig, man arbeitet bei den Clickworkern global, man arbeitet in der Crowd. Sozusagen die Solidarität, die lange da war unter den Arbeitnehmern, fällt auf die Art und Weise weg. Und ich frage mich, wenn von der schönen neuen Welt und von der Zukunft der Arbeit die Rede ist und dass sie vielleicht sozialer und nachhaltiger wird, wo soll es eigentlich herkommen bei dieser Art von Arbeitsorganisation? 100 Jahre lang haben die Gewerkschaften dafür gesorgt, dass die Menschen, die gleiche Erfahrung im gleichen Arbeitsumfeld haben, sich zusammenschließen und als Schwache ihre Werte durchsetzen. Wie soll in der Welt, von der wir jetzt reden, in der digitalisierten Welt, wo der eine in Indien sitzt, der andere in Südafrika und der nächste in Zwiesel im Bayerischen Wald, wie soll dieses funktionieren, dass man sich zusammengehörig fühlt, dass man solidarisch denkt, dass man gegenüber einem Arbeitgeber, der die Arbeit so schön weltweit verteilt und digital funktioniert sehr gut, dass man da gemeinsam auftritt und gemeinsam was durchsetzt.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich habe aber eine Hoffnung und das ist die Kundenzentrierung. Wir haben das ganz klar, ganz, ganz stark in meiner früheren Karriere in der Systemgastronomie gemerkt. Wir haben immer gesagt, das Gästeerlebnis wird nie besser sein als das Mitarbeitererlebnis. Und so ist es beim Kunden auch. Und ein Callcenter, der outgesourced wird nach Indien, wo die Mitarbeiter sich sichtlich unwohl fühlen, weil sie eben nach transparenten League Tables arbeiten, wo jeder Arbeiter in seiner Produktivität verglichen wird in Echtzeit, also wirklich ganz, ja, ganz stressige Arbeitsumgebung. Dort wird aber trotzdem, und das wird ja vermehrt jetzt zugeschaltet, wenn die Kunden zufrieden, wie zufrieden waren sie mit dem Gespräch, was sie gerade hatten, dann wird irgendwann die Erkenntnis sich durchsetzen, dass der Kunde nicht zufriedener sein kann als der Mitarbeiter. Also sprich, das Mitarbeitererlebnis wird das Entscheidende sein.
Das Stichwort Systemgastronomie war ja jetzt ein sehr schönes, weil es für etwas steht, was sie jahrelang erfolgreich betrieben haben. Bei Kentucky Fried Chicken. Ist es denn sehr sinnvoll, ein solches Unternehmen, das ja nicht gerade zu den Unternehmen gehört, die gute Ernährung symbolisieren, ein solches Geschäft auszubauen? Wenn es um Mindsetting geht, muss ich nicht gegebenenfalls für so ein Unternehmen was ganz anderes propagieren?
Also du willst wissen, warum sie das gemacht hat?
Genau. So, das war jetzt ein bisschen kompliziert.
Wie kann jemand wie ich für so eine Firma
darauf kann man, wenn man für Werte steht, wenn man für, das unterstelle ich mal, für gesunde, gute Ernährung steht, für ein Unternehmen wie Kentucky Fried Chicken arbeiten, die Umsätze verdoppeln, die Geschäftszahlen multiplizieren, widerspricht das nicht dem, was man im Innersten selber will?
Also im anderen Sinne, wenn man Haferflocken und Chiasamen zum Frühstück ist, wie kann man dann für so ein Unternehmen arbeiten, ja, und das Böse in die Welt hinaustragen? Aber ich sehe da tatsächlich überhaupt keinen Widerspruch. Also genauso müsste man fragen, dürfte man eigentlich Schokolade in die Welt tragen, was ja etwas Ungesundes, aber ganz wunderbar Leckeres ist.
Das finde ich auch.
Und wenn man das, und wenn man das halt in Maßen konsumiert, dann ist es absolut nicht schädlich, ne? Also begleitet aber von dem richtigen Maß an Bewegung. Und was mich immer fasziniert hat und was mich sehr, sehr inspiriert und motiviert hat, auch das tatsächlich zu multiplizieren, ist, dass die Systemgastronomie insgesamt so etwas wie die letzte Meritokratie ist in Deutschland. Also eine Industrie, in der man wirklich, egal woher man kommt, welche Hautfarbe man hat, wie mein Akzent ist im Deutschen, wenn ich gut mit Menschen umgehen kann, wenn ich gut mit den Kunden umgehen kann, aber auch mit den Mitarbeitern und grundsätzlich ein gutes Geschäft führen kann, dann kann ich wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Und da haben wir genug im System, genug Beispiele gehabt von Menschen, die erstmal beim Abwaschen in der Küche, also völlig ohne Kontakt angefangen haben, weil sie gar kein Wort Deutsch gesprochen haben und die heute Franchise-Partner sind und tatsächlich Millionäre sind, aber indem sie Gutes getan haben. Und da gibt es so wenige Branchen, wo das wirklich einfach aufgrund der Leistung, also deshalb Meritokratie, möglich ist, sich eben Kraft meiner Leistung hochzuarbeiten und solche Jobs zu schaffen und zu vermehren, das war mir ein großes Anliegen. Oh,
das klingt spannend. Als ich über Kentucky Fried Chicken nachgedacht habe, es gehört zur Ernährung, es wird Fleisch verkauft in ansprechenden Darreichungsformen. Es ist ja momentan die große Debatte. Wie wird Fleisch hergestellt? Wie wird Fleisch verarbeitet? War das schon in der Zeit, als Sie bei Kentucky Fried Chicken waren, eine Überlegung, die Lieferkette sozusagen so zu gestalten, absolut, dass man dazu stehen kann?
Absolut. Also ich glaube, das ist das A und O, wenn man so für so eine Industrie auch einsteht. Wir haben immer sehr, sehr eng mit unseren Lieferanten gearbeitet. Haben nur Grade A Chicken gekauft damals, haben ganz klar geguckt, woher das kommt und mit den Lieferanten eben auch sehr eng gearbeitet.
Keine Käfighaltung?
Nein, 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 das ist der große Mythos, dass das alles in Legebatterien stattfindet und das tut es überhaupt nicht.
Du hast innerhalb von wenigen Jahren das geschafft, was vor dir andere Geschäftsführer bei Kentucky Fried Chicken nicht geschafft haben. Du hast die Zahl der neuen Restaurants dramatisch erhöht. Was war dein Geheimrezept?
Ich glaube, am Ende war es, die ganze Organisation in Bewegung zu bringen. Also ich habe das Geschäft nicht alleine verdoppelt, sondern wir haben das gemacht als Team. Wir haben ganz viele neue Leute eingestellt, aber es ging nicht ohne jeden, der bereits da war und die Erfahrung hatte, was geht und was nicht geht. Und so häufig auch unter unseren Kunden sehe ich jetzt, wenn Transformation geplant wird, dass man zum Teil sogar Parallelorganisationen baut, die dann in Berlin angesiedelt werden oder anderswo, im Silicon Valley sogar im Zweifel. Und das ist gut, um neue Impulse zu kriegen, aber am Ende, um ein bestehendes Geschäft mit dem bestehenden Geschäftsmodell schnell ins Wachstum zu bringen, braucht man jeden, der schon da ist. Und alle, die dann sagen, nee, mit den Mitarbeitern vor Ort, die jetzt da sind, geht das nicht. Oder ja, wenn sie meine Mitarbeiter kennen würden, würden sie sehen, dass es nicht geht. Da würde ich wirklich das challengen und einfach sagen, jeder Mensch will Teil von etwas Großartigem sein. Da bin ich absolut von überzeugt.
Glaube an das Potenzial der Mitarbeiter, Partizipation, Anerkennung, was?
Wertschätzung,
noch?
Ja, Wertschätzung. Total. Und es gibt wahnsinnig viele Chefs in Deutschland, die ihre Mitarbeiter gar nicht für mündig halten. Und dann ist so etwas völlig ausgeschlossen, weil man um eine Organisation, und deswegen habe ich ja gesagt, Challenge 25%, um etwas Großes zu erneuern, braucht es wirklich jeden Einzelnen, der an seiner Stelle das tut, um den Durchbruch zu schaffen. Und das geht alles auf diese Haltung zurück, was halte ich von meinen Mitarbeitern?
Aha. Haben Sie nie jemanden gekündigt?
Doch, natürlich. Ich habe auch, also überall, aber auch bei KFC Menschen gekündigt, aber vergleichsweise wenig. Und wir haben 2600 neue Jobs geschaffen, aber zusätzlich, ne? nicht stattdessen, sondern zusätzlich.
Du warst bei KFC ganz klassische Führungskraft, busy, Smartphone, hast selber gesagt, wenig auf dich, auf deinen Körper, auf deine Bedürfnisse geachtet. Das Leben bestand vor allen Dingen im Kopf.
Ja.
Und dann hat sich dein Leben radikal verändert. Wie kam es dazu?
Ja, es war an einem Samstag im Mai 2016. Es war ein stürmischer Tag, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und ich fuhr wie jeden Samstag damals zum Reiten. Und wir waren in einer Gruppe unterwegs und mein Pferd ging dann auf freiem Feld durch. Mir wurde das irgendwann viel zu schnell und ich versuchte dann, mein Pferd durchzuparieren, wieder unter Kontrolle zu bringen. Und das Schlimmste, was man machen kann, denn wer reitet, weiß, Pferde sind Herdentiere. Also wenn die Herde loszieht, muss das Pferd mit. Und sie sind auch Fluchttiere. Also wenn sie Angst kriegen, dann galoppieren sie davon. Und deswegen war eben mein Kontrollversuch also wirklich ein Eingriff in die Urinstinkte eines Herdentiers. Und dementsprechend hat sich mein Pferd auch zur Wehr gesetzt und hat sich dieser Kontrolle vorne entzogen, indem es mich eben von hinten dann im vollen Galopp abgebuckelt hat. Und manche Menschen sehen in solchen Momenten ihr Leben an sich vorbeiziehen. Ich konnte aber nur denken, abrollen. Um eben wirklich gut zu stürzen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann erstmal gar nichts mehr gedacht habe und wirklich als nächstes ja nur hektische Stimmen und Schritte um mich herum gesehen habe. Und dann im Krankenhaus klar war, warum das so war, warum die Leute so reagiert hatten. Und ich hatte meinen linken Arm komplett abgebrochen, der dann aber, ja, Gott sei Dank, in einer langen OP wieder angeschraubt wurde. Und es gibt ein Happy End, ich kann wieder alles bewegen.
Kannst wieder alles bewegen, immerhin.
Und meine rechte Hand war an mehreren Handwurzelknochen gebrochen. Und so war ich dann erstmal, musste ich erstmal zwangsläufig loslassen.
Die erste Frage an den Arzt war nicht, werde ich wieder gesund, sondern in
wann bin ich wieder im Büro? So war ich damals, wie lange wird das jetzt dauern? So war ich damals tatsächlich drauf. Ja, das war eine Ärztin, die operierende Ärztin, und die sagte dann, das kann ich Ihnen nicht sagen, das wird Ihr Körper entscheiden. Der hatte, wie gesagt, bis dato gar nichts zu entscheiden in meinem Leben. Und sie hat aber gesagt, es wird dauern. Und am Ende war ich noch 6 Wochen zurück und hatte den rechten Arm im Gips und den linken Arm in der Schlinge und war dann de facto nur 2 Stunden am Tag im Büro. Für mehr reichte die Kraft einfach nicht.
Und es ging mit den 2 Stunden?
Ja, und es ging super. Das hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Ich hätte gedacht, dass vielleicht so eine lange Abwesenheit dann schon Tempo rausnimmt. Und das Gegenteil war der Fall. Das Team ist absolut durchgestartet. Wir hatten in dem Jahr eine ganz hohe Zielerreichung. Und zwar nicht in einem Bereich, sondern in allen Bereichen. Und als ich dann zurückkam, habe ich mich natürlich gefragt, wie das eigentlich sein kann.
Ohne mich läuft es besser.
Je weniger ich da bin, umso besser wird das Unternehmen.
Und dann dachte ich mir dafür, also für diese Erkenntnis, dass das Ergebnis Erreichung beflügelt, wenn der Chef 6 Wochen abwesend ist, hätte ich mir ja nun nicht beide Arme brechen müssen. Vielleicht hätte ich auch einfach nur ein Sabbatical machen können. Und habe mich gefragt, wo sind eigentlich die Vorbilder, die das propagieren und warum hat das funktioniert? Und dann habe ich mich eingelesen in die Literatur und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich festgestellt habe, dass Autonomie eines der größten psychologischen Bedürfnisse von Menschen überhaupt ist. Also viel größer als das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, viel größer als das Bedürfnis nach Wertschätzung zum Beispiel. Und das war für mich eine große Erkenntnis, weil das ja nicht so propagiert wird. Und man sagt ja in Deutschland, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also wir kommen ja aus dem absoluten Gegenteil im kulturellen Kontext. Und und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, wenn das Autonomie ist und ich jetzt nur noch 2 Stunden zur Verfügung habe, was ist jetzt eigentlich meine Rolle als Chef? Was ist das Führungsmodell, mit dem ich das jetzt gut unterstützen kann, war auch mit jedem in Dialog. Was hat dir gut gefallen? Was wünschst du dir jetzt, wo ich wieder da bin? Und so kam ich dann auf das Führen mit Autonomie.
Das Thema, Paradigma. Über das du dein Buch im letzten Jahr geschrieben und veröffentlicht hast. 2 Stunden, Chef, wenn du diese Idee propagierst, wie reagieren Führungskräfte der klassischen alten Schule darauf? Kommen die darauf klar? Oder was sind da Reaktionen?
Nein, ich glaube, immer wenn man versucht, ein bestehendes Paradigma abzuwählen, gibt es natürlich erstmal Widerstand. Weil Leute sich fragen, wenn das jetzt funktionieren kann, war dann alles das, was ich gemacht habe, falsch. Also das produziert natürlich im ersten Schritt häufig Widerstand. Und dann sagen, ja, aber ohne Kontrolle geht es ja nicht. Und dann ist es super interessant, in die Diskussion einzusteigen und zu gucken, warum geht es denn nicht unter Kontrolle? Und Menschen kontrollieren aus 2 Bedürfnissen. Entweder aus einem Bedürfnis nach Sicherheit, weil sie sicherstellen wollen, dass es eben so gemacht wird, wie es gemacht werden muss, damit es funktioniert. Oder aus einem Bedürfnis an Macht. Da meldet sich das Ego dann zu Wort, weil sie wollen, dass es so gemacht wird, wie sie es für richtig halten.
Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann waren Sie ja vorher in Kentucky Fried Chicken Zeiten auch nicht die ganz alte Schule.
Das ist richtig. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel in die Organisation delegiert schon. Ich hatte einen Managers Club gegründet mit dem mittleren Management, weil mir klar war, wenn ich, so wie es bei meinem Einstieg war, jede Restauranteinstellung über meinen Schreibtisch geht, dass wir dann niemals verdoppeln würden. Mm. So, und aber ich dachte, das wäre moderne Führung und auch sehr, ich bin als Mensch sehr offen, in der Kommunikation auch sehr offen und transparent. Aber ich habe dann festgestellt, zwischen Delegieren und Loslassen fließt der Mississippi. Also das ist eine völlig andere Sache nochmal.
Also es war ein eigener Transformationsprozess, ausgelöst von dem Reitunfall.
Ja.
Und nachdem der eigene Transformationsprozess geklappt hat, kam der im neuen Unternehmen, die Transformationsprozesse von anderen Einheiten zu begleiten.
Ja. Ja, schön zusammengefasst.
Insa, du sagst ja, wer als Führungskraft mehr als 2 Stunden am Tag Chef spielt, macht etwas falsch.
Absolut.
Beschreib dich mal heute als Chefin, wenn das vielleicht das Idealbild von autonomer Führung ist. Was und wie machst du es heute?
Ja, es gibt nicht einen Tagesablauf, der richtig ist oder auch die Art und Weise, wie man diese 2 Stunden Chefsein nutzt. Da gibt es keine Schablone und ich, um Gottes Willen, ich würde niemals sagen, so wie ich mache, ist es richtig und so sollten es alle machen. Es geht vielmehr darum, dass man diese 2 Stunden nutzt, wirklich dem Team das zu geben, was es braucht, um die Leistung zu erbringen. Und das kann bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Und den Rest des Tages, und das ist auch eine Reaktion, die ich immer wieder kriege, es geht nicht darum, zum Frühstücksdirektor zu werden.
Dann Golf zu spielen.
Genau, dann nach Hause zu gehen und das war's. Im Gegenteil, den Rest der Zeit dann wirklich frei zu haben für die Chefsache Zukunft. Wirklich
was heißt das?
Die Chefsache Zukunft heißt aus meiner Sicht, Durch die Digitalisierung und diesen rapiden technologischen Wandel sind wir ja mit unseren Geschäftsmodellen, wie wir heute Wirtschaft betreiben, so wahnsinnig in Frage gestellt, dass wir uns ja grundlegend neue Gedanken über die Zukunft machen müssen. Und das ist nichts, was man mal eben zwischen 14 und 14.30 Uhr macht. Dazu braucht es laterale Vernetzung, eben mit ganz anderen Industrien, also nicht die klassischen Verbandstreffen, wo ich in meiner Branche eh alle kenne, sondern ich muss rausgehen und mir ganz andere Dinge angucken. Ich brauche Gesprächspartner, die mich auf andere Gedanken bringen. Und ich muss vor allem ganz nah beim Kunden sein, aus meiner Sicht, weil wir nur, wenn wir die Kundenbedürfnisse wirklich selber spüren, ja auch verstehen, wo ist denn Relevanz in Zukunft und wie sieht das aus? Und dafür braucht der Chef einen freien Schreibtisch und er braucht auch einen freien Kopf.
Ich weiß schon, was du sagen willst. Raus damit.
Sie sagen immer der Chef. Was ist mit der Chefin?
Für mich ist das Semantik. Also Chef oder Chefin völlig mit eingeschlossen. Nein,
wir haben ja die Situation nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und darüber hinaus auch, dass die Zahl der Chefinnen ziemlich gering ist. In den deutschen DAX-Unternehmen kann man sie an einer Hand zählen. Spielt bei Ihren Überlegungen, wie Führung ausschauen muss, und Sie sagen ja, die Zukunft der Unternehmen hängt davon ab, dass die Führung besser wird, hängt die Führung, die gute Führung, die bessere Führung auch davon ab, dass mehr Frauen dort vertreten sind, oder ist das für Sie völlig egal?
Grundsätzlich braucht gute Führung und leistungsstarke Teams brauchen Diversität in allen Formen. Und da gehören Frauen dazu, da gehören vor allem aber auch Andersdenkende generell dazu. Und wir haben natürlich sehr monotone Kulturen immer noch in Deutschland an vielen Stellen. Das ändert sich viel zu langsam. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Innovationshinderungsgrund.
Man kann sich auch fragen, wie schaut das Mindsetting in der Gesellschaft aus? Die klassischen Mindsetter, die das Denken, die Art zu denken propagieren, sind die Politiker. Dafür sind sie eigentlich gewählt.
Ja.
Reicht das aus oder brauchen wir da auch was anderes, eine neue Art zu denken?
Einstein hat mal gesagt, man kann ein Problem nie mit dem Denken lösen, was es verursacht hat. Und deswegen brauchen wir natürlich, also nehmen wir das Thema Klimawandel, wir brauchen eine ganz anderes Mindset, damit das Kollektiv wirklich sich umsetzen kann. Und die Leute sagen, ja, ich möchte den Ökostrom und ja, ich möchte so und so mein Verhalten ändern, aber sie handeln de facto nein. Warum? Weil kollektiv das alte Mindset noch gilt. Ich mache das, das würde keiner so krass formulieren, aber unterschwellig ist es schon das Paradigma, nach dem wir heute unser Leben leben. Und das ist ja genau, was Fridays for Future jetzt challenged, wo die sagen, hallo, es gibt auch noch eine Zukunft danach und könnt ihr nicht euer Mindset wandeln, um eben im Prinzip diese Generation mit einzubeziehen in eure Entscheidung heute. Aber damit sich das ändert, müssten wir den Mindset-Wandel in Schulen unterrichten.
Das eine große Thema ist Klimawandel. Ein anderes großes Thema in diesen Tagen ist der Rassismus und
Absolut.
Das Propagieren von Antirassismus.
Absolut.
Mit dem alten Denken kann man keine neuen Dinge kreieren. Wie sähe denn ein Schlagwort gesagt, die antirassistische Umkehrung der gesellschaftlichen Verhältnisse aus?
Ja, also wir bräuchten erstens mal einen offenen Dialog. Vor allem auch in der Politik, aber auch gesellschaftlich, in Schulen, in Vereinen. Wir bräuchten, glaube ich, eine Klarheit darüber, was eigentlich das gängige Mindset ist. Natürlich gibt es manche Leute, die das mehr vertreten als andere. Es gibt immer das ganze Spektrum. Es gibt nie ein Mindset. Aber es gibt natürlich schon Menschen, die denken, alles, was anders ist als ich, ist falsch und ist auch falsch. Also die den Werteanspruch haben, so wie ich bin und aussehe, so wie ich mein Leben lebe, das ist richtig. Und das ist natürlich der Nährboden für Rassismus schlechthin.
Könnten Sie sich vorstellen, Politikerin zu werden? Sie sind jetzt fast so alt wie Rita Süssmuth, als sie vor Jahrzehnten in die Politik ging. Rita Süssmuth ist mit 43 Jahren von Heiner Geißler geholt worden.
Entdeckt worden,
und um den Feminismus in der CDU zu vertreten, und wurde Ministerin für Gesundheit, Familie
und so Insa, weiter. Die Frau für Mindset-Wandel in der Gesellschaft.
Ja, aber ganz ernsthaft gefragt, könnten Sie sich vorstellen, also, als jemand, der wirklich Brüche und große Weichenstellungen in seinem bisherigen Berufsleben hatte, nochmals so etwas ganz anderes zu machen und die Dinge, über die Sie reden, auf der politischen Ebene weiter zu verfolgen?
Ich weiß nicht, ob ich in der Politik erfolgreich sein würde, weil ich durch und durch Unternehmerin bin. Und in der Politik muss man eben auch eine hohe Bereitschaft haben, bestimmte Abstimmungsprozesse auch einzugehen und auch bestimmte Eingeständnisse zu machen. Und Und ich weiß nicht, ob ich auf diesem Spielfeld wirklich am richtigen Ort wäre.
Persönliche Zwischenbilanz. Du bist im letzten Jahr 40 geworden. Inwieweit stehst du heute da, wo du stehen möchtest?
Also ich liebe mein Leben und ich bin wahnsinnig glücklich mit dem, was ich mache. Es ist nicht so, dass ich geboren wurde und dann gesagt habe, mit 40 bin ich das und das. Wenn ich morgen sterben würde, wäre ich wahnsinnig dankbar für das, was ich erleben durfte, für das, was ich bewirken durfte, für die Menschen, die in meinem Leben sind. Da bin ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig dankbar und I feel very lucky. Also, und das ist, glaube ich, das, was die Corona-Zeit auch wirklich lehrt, ist Demut, auch wirklich eine Dankbarkeit, das nicht einfach abzuräumen und mitzunehmen, sondern einfach eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, dass ich das alles erleben darf.
Du hast ja direkt nach dem Studium für ein Jahr in Indien dich in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert, bist dann in die Unternehmensberatung gegangen, warst dann bei einem Konzern und Start-up. Also du magst offenbar durchaus die gegensätzlichen Welten. Wo ist da deines Erachtens der rote Faden in deinem Leben?
Ja, es ist ganz klar Weiterentwicklung. Also in jedem Setting, in dem ich gearbeitet habe, ging es immer um Weiterentwicklung, sowohl um menschliche Weiterentwicklung, aber auch um wirtschaftliches Wachstum. Und das ist tatsächlich das, wofür ich aufstehe und wofür ich gerne einen Unterschied mache.
Was lässt dich wieder aufstehen nach Rückschlägen, Niederlagen? Oder vielleicht vorweg gefragt, wenn du zurückdenkst, die letzten 40 Jahre, was war für dich die größte Enttäuschung, die größte persönliche vielleicht Niederlage?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, alles, was uns geschieht, ist für uns. Und gerade wenn es sich so richtig schlecht anfühlt, dann ist das der größte Moment der Weiterentwicklung. Und das ist so wie mit dem Unfall zum Beispiel. Als ich mittendrin steckte, war es grässlich. Und da habe ich mich auch beklagt und fand das ganz doof. Aber auch da wusste ich schon, das ist für mich und was soll ich hier eigentlich lernen? Und ich habe ganz viele Fehlentscheidungen getroffen in meinem Berufsleben. Es gibt immer wieder Sachen, wo ich sagte, ah, das wollte ich jetzt und das hat nicht geklappt. Das ist im Startup, im Unternehmertum ja vorprogrammiert. Aber ich empfinde das nicht. Also ich könnte nicht sagen, und das war eine Wahnsinnsniederlage, weil es hatte immer etwas in sich, was dann einen Durchbruch mit sich gebracht hat. Und ich glaube, das kommt durch dieses Learning Mindset, also wirklich das Leben anzunehmen mit all seinen Herausforderungen. Und auch Enttäuschung manchmal, aber eine Enttäuschung als Konzept ist ja auch schon spannend, weil das eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und dann ich freue mich immer so an diesen Erkenntnissen, ach so, das ist es. Und dadurch, dass das immer weitergeht, ist das für mich einfach ein großes Geschenk.
Nun heißt ja unsere Sendung, woran glaubst du, heißt es, dass sie daran glauben, dass es immer gut weitergeht, dass auch aus Dingen, die man selber erstmal als Niederlage erfährt oder die andere als Niederlage interpretieren, dass sich da was Gutes draus nicht nur entwickeln kann, sondern, wie Sie es für Ihr eigenes Leben sagen, etwas Gutes entwickeln wird.
Ja, absolut. Also mein Glaubenssatz ist ganz klar, das Leben ist für mich. Und ich war zum Beispiel schwer an Covid erkrankt. Ich war Gott sei Dank nicht intubiert, aber ich war 6 Wochen positiv getestet. Also ich war 6 Wochen in Solo-Quarantäne. Und das war schwer, also wenn man dann keine Luft mehr kriegt, und alle anderen Symptome und ich hatte noch diverse Nebeninfektionen, also ich war wirklich sehr krank und ich habe auch immer noch mit den Folgen bis heute zu tun, aber ich wusste, das Leben ist für mich. Ich wusste, das Leben ist für mich. Und mit dieser Zustimmung habe ich das dann geschafft und am Ende ist auch das ein ganz großes Geschenk. Also ich bin sehr froh, wenn diese Nachwirkungen jetzt wirklich durch sind. Inzwischen nervt es mich. Aber auch da bin ich einfach demütig, dass mich das jetzt schon wieder nerven kann. Das ist großartig, weil die anderen Themen alle durch sind.
Das wollte ich eben sagen, was Sie mir erzählen, ist so eine Art ethischer Masochismus. Aber es ist...
So habe ich das noch nicht gedacht. Das ist sehr zynisch.
Aber dann haben Sie das Wort gebraucht, das wahrscheinlich das Angemessene ist, nämlich Demut. Ich nehme... auch Katastrophen, wenn ich Covid-19 kriege mit all den Auswirkungen, das ist ja was Katastrophales erstmal. Man weiß nicht, wie es ausgeht, was es mit seinem Körper macht. Ja. Aber Sie sagen, Sie nehmen es demütig an und deswegen ist es für Sie letztendlich etwas Positives. Es gehört zum, Sie sagten ja, das Wichtigste für mich ist Wachstum. Sie wachsen an Covid-19.
Das ist so. Und es ist auch so, wenn man Weiterentwicklung als hohen Wert in seinem Leben hat, dann ist man ein Sog für Katastrophen, kleine und große. Weil man sich dann mehr, weil man sich in solchen Situationen mehr weiterentwickelt. Also ich war noch nie mit mir selber 6 Wochen am Stück alleine. Ja, das ist eine Weiterentwicklung, die habe ich mit 40 bekommen, weil ich jetzt mit 40 auch damit umgehen kann. Wenn man einer Situation mit Demut begegnet, dann muss man sie nicht bekämpfen. Und dann hat man mehr Kraft zu heilen.
Das macht einem klar, so wie Sie es erklären, dass Demut eine besondere Form von Mut ist.
Was tust du noch für dein persönliches Glück, außer das Akzeptieren von Katastrophen als ganz normaler Teil des Lebens und Wachstumschance?
Ganz klar Auszeiten. Also ich meditiere. Seit ich in die Startup-Welt in Berlin gekommen bin, habe ich das sehr bewusst gelernt. Transzendentale Meditation, 1 bis 2 Mal am Tag. Ich gönne mir Zeiten, in denen ich offline bin, um zu regenerieren und auch einfach Zeiten der Stille. Ich bin sehr viel in der Natur und das alles gibt einem wahnsinnig viel Kraft und bereichert dann das, was man sonst noch alles tun möchte. Und das Dritte ist tatsächlich einfach nur die Dinge zu tun, für die man wirklich brennt, also für die man sich begeistert. Und das an sich generiert so viel Energie. Für mich ist Arbeit nicht anstrengend, wenn ich das tue, was ich liebe.
Und dann habe ich gelesen, dass Sie gern singen.
Ja, genau.
Was singen Sie am liebsten?
Also die Musik, die mir wahrscheinlich am meisten bedeutet, ist tatsächlich das Weihnachtsoratorium, weil ich damit aufgewachsen bin. Und das ist eine große Freude, das heute selber zu singen. Und das ist eine Musik, die ist unkaputtbar. Auch wenn man sie innig auswendig kann, dann hat sie trotzdem immer wieder etwas Berührendes.
Ein Lebensmotto, jauchzet frohlockend.
Auf Preise die Tage.
Woran glaubst du? Der Podcast mit Humberg und Prantl.
Audio Now.